Hallo und ein herzliches Moin Moin zur neuen Folge von Transponder Code 77, unserem eigenen Podcast. Vorab etwas Kurzes zu uns. Mein Name ist Ina.
Und mein Name ist Nadja.
Und uns interessiert schon lange alles, was irgendwie mit Flugzeugen oder anderen Fluggeräten zu tun hat. Und genau so sind wir auf die Idee gekommen, einen eigenen Podcast zu starten. In diesem Podcast werden wir alle 2 Wochen einen Flugunfall aus der ganzen Welt erzählen und dazu recherchiere ich für euch im Internet, lese verschiedene Berichte, schaue mir Reportagen an und manchmal finde ich auch den richtigen und offiziellen Unfallbericht der jeweiligen Flugsicherheitsbehörde. Das Ganze trage ich dann für euch zusammen, damit wir es euch ganz genau erzählen können. Die Triggerwarnung zur jeweiligen Folge findet ihr in den Shownotes. Und jetzt, würde ich sagen, starten wir direkt in die Folge. Und im Anschluss könnt ihr uns gern ein Feedback bei Instagram oder TikTok zukommen lassen. Heute starten wir im Jahr 2009. Am 31. Mai startet ein 4 Jahre alter Airbus A330-203 mit insgesamt 228 Menschen an Bord in Rio de Janeiro. Der Airbus A330 ist 58,82 Meter lang und 60,3 Meter breit, hat jeweils ein Triebwerk unter jedem Flügel und bei voller Auslastung finden 268 Personen in ihm Platz. Und das bei einer Reichweite von bis zu 13.400 Kilometern. Aber jetzt zurück zum 31. Mai 2009. Um 19.03 Uhr Ortszeit startet Air France Flug 447 auf dem Flughafen von Rio de Janeiro mit dem Ziel Paris Charles de Gaulle. Von den eben schon erwähnten 228 Menschen gehören 12 zur Besatzung von Air France. Geflogen wird die Maschine von dem Kapitän Marc Dubois. Er ist 58 Jahre alt, hat insgesamt 10.988 Flugstunden, 1.700 davon auf dem A330. Sein erster Offizier ist der 32 Jahre alte Pierre Cédric Bonnard. Dieser hat insgesamt 2.936 Flugstunden und 807 davon auf dem A330. Zusätzlich ist auch noch Kapitän David Robert mit an Bord. Der 37-Jährige hat 4.479 Stunden in einem Flugzeug dieser Art verbracht, aber insgesamt schon 6.547 Flugstunden in seinem Leben gesammelt. Ganz genau sind 3 Piloten an Bord, um bei der Länge des Fluges in verschiedenen Schichten fliegen zu können. Denn die Flugzeit ist mit rund 11 Stunden schon sehr lange. Das Flugzeug selbst ist zu diesem Zeitpunkt technisch schon so ausgereift, dass es von sich aus alle 10 Minuten den aktuellen Standort und weitere Flugdaten direkt an Air France übermittelt. Das Ganze ist nämlich dafür gedacht, dass Störung oder Fehlermeldung direkt an die Wartungsteams gehen, damit diese sich schon vor der Landung darauf vorbereiten können, in der Hoffnung, keine Verzögerung im Flugplan zu bekommen. Um 1.49 Uhr verlässt Air France Flug 447 den Radarbereich von Brasilien. Und ungefähr gegen 4 Uhr, also rund 2 Stunden später, versucht ein senegalesischer Fluglotse, Kontakt zu Flug 447 aufzunehmen. Aber er bekommt keine Antwort. Als auch weitere Kontaktversuche fehlschlagen, kontaktiert er direkt Air France und dabei fällt dann auch erst auf, dass die letzte Wartungsmeldung schon eine ganze Weile zurückliegt. Genauer gesagt wurde diese um 2.10 Uhr übermittelt.
Und das hat niemand gemerkt?
Ja, anscheinend nicht.
Hä?
Ich weiß es auch nicht. Also vielleicht rattert das wie so ein Faxgerät im Hintergrund,
ja,
dass das irgendwie keiner mitkriegte, aber es...
Ja.
Ist nicht aufgefallen. Aber jetzt versucht also auch direkt Air France Kontakt zu ihnen aufzunehmen. Doch auch das schlägt fehl. Sind etwa die Kommunikationssysteme ausgefallen? Auf dem offenen Meer kann es schon einmal zu schlechter Erreichbarkeit kommen. Und trotzdem wird von Brasilien aus und auch von Frankreich schon mit der Suche begonnen. Also das werden wir auch ohne zu spoilern in dem nächsten Fall... Kommen wir auch nochmal dazu, dass die Radarbereiche halt nicht unbedingt das ganze Meer abdecken, weil ich sag mal, die kommen Kilometer X vom Land aus.
Mhm.
Und wenn die Länder zu weit entfernt liegen, dann hast du halt einfach einen Bereich in der Mitte, der nicht, da kommt das Radar einfach nicht hin.
Das ist ein Funkloch.
Ja, genau.
Ja.
Und später zeigt sich dann nämlich auch, dass Flug 447 nicht in den französischen Luftraum einfliegt und landet dementsprechend auch nicht planmäßig in Paris. Sofort beginnt Air France damit, die Angehörigen zu verständigen. Denn auch der Treibstoff dürfte dem A330 mittlerweile ausgegangen sein. Es scheint im Moment keine Hoffnung mehr zu geben und es wird langsam traurige Gewissheit. Sofort beginnt die BEA, die französische Behörde zur Flugunfallermittlung, mit ihrer Arbeit. Alain Bouillard, Pilot und Flugzeugingenieur, ist seit mehr als 20 Jahren Ermittler bei der BEA und wir kennen ihn aus Folge 9 unseres Podcasts. Denn dort ging es um die Königin der Lüfte. Er hat nämlich auch bei dem Absturz der Concorde ermittelt. Oberste Priorität hat es nun, das Flugzeug zu finden. Also wird die brasilianische und senegalesische Luftraumüberwachung kontaktiert. Durch die letzte gesendete Positionsmeldung können sie das Gebiet einigermaßen eingrenzen. Aber bei 10 Minuten zwischen den einzelnen Wartungsmeldungen und einer Reisegeschwindigkeit von über 800 km/h ist dieses Gebiet einfach immer noch riesig. Insgesamt dauert es 5 lange Tage, bis ein brasilianischer Pilot treibende Wrackteile findet, aber keine Überlebenden. Nun gibt es also keine Hoffnung mehr. Air France Flug 447 ist am 1. Juni 2009 in den Atlantik gestürzt. 228 Menschen sind tot. Und um das klarzumachen, was das für eine riesige Anzahl ist, habe ich die einzelnen Länder dieser Menschen einmal herausgeschrieben. Gestorben sind Menschen aus Argentinien, Österreich, Belgien, Brasilien, Kanada, China, Kroatien, Dänemark, Estland, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Island, Irland, Italien, dem Libanon, Marokko, Niederlande, Norwegen, Philippinen, Polen, Rumänen, Russland, der Slowakei, Südafrika, Südkorea, Spanien, Schweden, der Schweiz, der Türkei, dem Vereinigten Königreich und aus den Vereinigten Staaten von Amerika.
Und das sind 228 Menschen?
Ja.
Das hört sich viel, viel mehr an.
Ja, aber also ich wollte das einfach mal rüberbringen, wie das, weil ich
ja,
finde das
ich
auch so
finde
krass.
Ich auch gut, aber das hört sich so dimensional an, finde
ja,
ich.
Ja, aber also es kann ja auch immer sein, dass ich habe die Listen gesehen. Und manchmal hattest du dann auch nur einen dabei.
Ja.
Also es gab immer welche, da waren dann halt relativ viele. Dann waren es mal immer nur eins, zwei oder so. Aber,
ja. Aber ja. Hört sich trotzdem viel an.
Ja.
Krass.
Also ich finde auch 228 Menschen, einfach um das mal zu verbildlichen, wie viele das wirklich sind. Weil so sagst du, ja, 228 ist viel.
Ja.
Aber das mal wirklich in der Relation zu sehen.
Ja gut, die Masse kann man fassen, aber eben halt nicht, wo die alle hergekommen sind. So, das ist ja Wahnsinn.
Ja. Und nun stellt sich also die Frage, was passiert sein könnte. Denn dass etwas während des Fluges passiert, ist so gut wie unmöglich. Statistisch gesehen geschehen die meisten Unfälle beim Start oder bei der Landung. War es also vielleicht ein Terroranschlag oder eine Bombe? Die Bergungsteams versuchen, so viele Trümmerteile wie möglich zu bergen und diese werden alle dokumentiert und fotografiert. Sobald das geschehen ist, werden sie zu weiteren Untersuchungen an Land gebracht. Allerdings muss man auch sagen, dass die Trümmerteile durch die Strömung mittlerweile auf einer Fläche von geschätzten 500 Quadratkilometern verteilt sind. Und damit ihr euch auch das besser vorstellen könnt, also die Stadt Köln hat eine Fläche von ungefähr 405 Quadratkilometern.
Wahnsinn.
Also das kann man sich nicht vorstellen.
Nee.
Und das finde ich schon heftig. Da musst du erstmal alles zusammensuchen.
Ja, aber die meinen ja auch den Boden unten oder auch das, was oben auf dem Wasser getrieben ist.
Nee, ich glaube, dass die schon davon ausgegangen ist, dass das alles gesunken ist.
Ja.
Aber halt trotzdem, bevor es dann unten angekommen ist, schon durch die Strömung so weit
verteilt
wurde.
Wahnsinn.
Gerade deshalb ist es noch wichtiger, die Blackboxes zu finden. denn diese senden ihr Signal, was bei der Suche nach ihnen hilft, nur etwa 30 Tage lang. Danach senden sie nie wieder ein Signal und es gibt kaum eine Chance, diese dann noch zu finden. Dabei besteht aber das Problem, dass sie irgendwo im Atlantik auf dem Meeresboden liegen. Und der ist dort ungefähr 4,5 Kilometer tief. Im Gegensatz dazu liegt das Wrack der Titanic, in Anführungsstrichen nur, in einer Tiefe von 3,8 Kilometern. Der Druck in dieser Tiefe beträgt ungefähr 450 Bar und es ist stockfinster. Zeitgleich werten andere Ermittler die ACARS-Meldung aus. ACARS steht für Aircraft Communications Addressing and Reporting System. Dort lassen sich aber nur Wartungsmeldungen finden, die das Flugzeug, wie vorhin schon gesagt, alle 10 Minuten selbstständig sendet. Dies ist für die Ermittler nicht wirklich aussagekräftig und doch zeigen sie einen interessanten Fehler. Ein Fehler an den Pitot-Rohren. Benannt nach Henri de Pitot, einem französischen Wasserbauingenieur.
Was sind diese Rohre?
Ja, die Rohre sind zur Geschwindigkeitsmessung.
Okay.
Also die Pitot-Rohre sitzen vorne außen am Rumpf und messen durch strömende Luft die Geschwindigkeit.
Ja.
Und laut den Wartungsmeldungen erscheint es tatsächlich so, als wären die verstopft gewesen.
Ah, krass.
Aber die BEA-Ermittler sind sich wiederum auch sicher, dass dies ein Flugzeug nicht zum Absturz bringt. Also es bleibt immer noch so ein bisschen verworren.
Mhm.
Weiter ist nämlich noch bekannt, dass Air France seine Piloten insoweit schult, dass diese mit dem Problem umzugehen wissen. Also wird nun die nächste mögliche Ursache beleuchtet. War es vielleicht das Wetter? Denn es ist bekannt, dass sie in einen Sturm geflogen sind. Dieser wurde von anderen Piloten umflogen. Es stellt sich jedoch die Frage, wie heftig dieser Sturm wirklich war. Und dann machen die Ermittler eine interessante Entdeckung, denn sie finden unbenutzte und verpackte Schwimmwesten. Das zeigt ihnen deutlich, dass anscheinend keine Zeit mehr war, diese anzulegen.
Aber dann muss das ja alles sehr schnell gegangen sein.
Ja, oder sie wussten es nicht. Also, weil in der Regel, wenn du aus 10.000 Metern Höhe runterfällst, das dauert ja seine Zeit.
Ja, eben.
Und genau, also entweder ging es alles rasend schnell oder die wussten einfach bis zum Schluss nicht, dass sie aufschlagen werden. Also anders
obwohl,
macht das ja keinen Sinn.
Obwohl, das kann ich mir weniger vorstellen. Ich denke mal schon eher, dass die vielleicht auch gar nicht mehr drücken konnten. Vielleicht wurden die auch bewusstlos. Man weiß das nicht.
Genau, also im Moment wissen wir ja tatsächlich noch
also,
gar nichts.
Also wie du schon sagst, es dauert ja, bis es runterfällt.
Ja.
Und
genau.
Und so müssten sie ja so tief dem Wasser ja gewesen sein. Mhm. Und das siehst du ja irgendwo. Also das ist ja mysteriös.
Aber es wird alles noch merkwürdiger. Denn anhand der Trümmerteile des Hecks des A330 können die Ermittler erkennen, dass es scheinbar erst beim Aufprall auf die Wasseroberfläche abgerissen ist. Es scheint also so, dass der Airbus im Ganzen aufgeschlagen ist. Das passt ja wieder nicht dazu. Also irgendwas muss ja gewesen sein, dass sie die Zeit nicht hatten. Weil wenn der im Ganzen auf die Wasseroberfläche aufgeschlagen ist,
war naja, das ist aber auch, wenn er runtertrudelt. Der ist ja auch noch im Ganzen und schlägt auf.
Ja gut, aber die gehen ja davon aus, dass er wirklich bäuchlings aufgeschlagen ist.
Ja, bäuchlings. Nein, wie gesagt, also ich kann mir das nur so vorstellen, wenn er jetzt gerade fliegen würde und dann aufs Wasser, ist das ja jetzt auch bäuchlings, aber anders. Aber wenn er von oben auf einmal einen Abfall hatte, ging vielleicht doch schneller wie geplant, man weiß das nicht.
Ne? Ja, ich kann schon spoilern, wir werden am Ende der Folge herausfinden, wie es gewesen ist.
Ja, okay, ich bin gespannt.
Aber sie wissen nun, dass damit die Theorie des Terroranschlags ausscheidet.
Na, das ist ja auch schon mal wichtig.
Genau, weil da wären sie ja davon ausgegangen, das Flugzeug wäre in der Luft
explodiert. Ja.
Neue Anhaltspunkte finden sie durch weitere geborgene Trümmerteile. Der Bordküche zum Beispiel. Anhand dieser ist eindeutig zu erkennen, dass sie im Ganzen und waagerecht auf den Atlantik aufgeprallt sind. Denn sie wurden durch den Aufprall regelrecht zerquetscht. Allerdings gibt das nur noch mehr Rätsel auf, anstatt diese zu lösen. Denn eigentlich stürzen Flugzeuge so nicht ab. Kommen wir jetzt aber zurück zu den Blackboxes. Denn mittlerweile sind die 30 Tage um und somit ist die Zeit endgültig abgelaufen, die Signale noch zu orten. Jetzt kommt aber wieder Alain Bouyard ins Spiel. Er setzt seine Hoffnung auf ein Unterwassersonar. Ein Sonar ortet bzw. kann Gegenstände unter anderem unter Wasser erkennen, indem es so Schallimpulse aussendet. Paul Nelson, der für Phoenix International arbeitet, also der Firma mit den Sonargeräten, sagte in einem Interview, der Suchradius war in etwa so groß wie die Schweiz und der Meeresboden war genauso felsenreich wie die Alpen, also bildlich gesprochen. Es vergehen weitere Monate ohne gute Nachrichten und so langsam wissen die Ermittler und auch die Mitarbeiter von Phoenix International nicht weiter. Genau das ist der Grund, warum nun ein kleines, unbemanntes U-Boot zum Einsatz kommt.
Es ist ja schon krass zu sehen, eigentlich wie groß unsere Meere und Ozeane sind.
Ja, kannst du dir nicht vorstellen.
Nee.
Also.
Wahnsinn.
Ich bin auch immer wieder erstaunt darüber.
Ja.
Aber Alain Bouyard will einfach nicht aufgeben. Auch 1,5 Jahre, nachdem Air France Flug 447 abgestürzt ist und die Suche mittlerweile 22 Millionen verschlungen hat. Zeitgleich machen auch die Angehörigen immer mehr Druck und wollen so dafür sorgen, dass sie endlich Antworten bekommen.
Naja, was ja auf der einen Seite auch verständlich ist.
Klar, also ich kann das total nachvollziehen. Du willst ja wissen, was passiert ist.
Obwohl auf der anderen Seite arbeiten die Ermittler natürlich fieberhaft. Manches ist eben, ne, kann man halt nicht aufklären. Also im Endeffekt weiß man ja, was passiert ist.
Ja, ich glaube, dass du das wissen willst, um abzuschließen. Und ich glaube, dass du als Angehöriger einfach die Angst hast, dass das irgendwann einfach so, ja, aus dem Sinn, weißt du? Und dann ist das Thema erledigt.
Ja, aber das können die sich ja nicht erlauben. Deswegen denke ich mal, werden die weiter recherchieren.
Werden sie auch, denn wir machen jetzt mal einen Zeitsprung. Mittlerweile ist nämlich der 25. März 2011, also 21 Monate nach dem Absturz, startet nun die BEA einen letzten Versuch, den Airbus und somit auch die Blackboxes zu finden. Das kleine unbemannte U-Boot kann eigenständig 20 bis 24 Stunden lang tauchen und hat mit dem felsigen Boden keinerlei Probleme. Aber niemand glaubt mehr so recht daran, etwas zu finden. Und genau dann passiert es. Das Unglaubliche. Eine Woche nach Beginn der letzten Suchmission, genauer gesagt, am 3. April 2011, findet dieses U-Boot mit seinem Sonar etwas Riesiges. Phoenix International schickt ein zweites U-Boot, das Fotos und Videos machen kann, genau zu dieser Stelle. Und das erste, was die Suchmannschaft erkennt, ist eines der Triebwerke. Sie haben es tatsächlich geschafft. Alain Bouyard hat es geschafft. Das Wrack des A330 befindet sich etwa 12 Kilometer von der Stelle entfernt, wo die letzte Positionsmeldung gesendet wurde, in einer Tiefe von fast 4000 Metern. Bei der ganzen Freude bleibt aber die Frage, ob sie die Blackboxes tatsächlich finden. Und falls ja, sind diese überhaupt noch zu gebrauchen? Ein weiteres U-Boot, das ferngesteuert ist, kommt zum Einsatz und dieses findet und birgt tatsächlich den Flugdatenschreiber und danach den Stimmrekorder.
Es ist ja schon wirklich verrückt, was es heutzutage schon alles gibt.
Ja,
also überleg mal, 4000 Meter tief.
Ihr hättet einen Taucher nie runterschicken.
Gar nicht.
Der wäre zerquetscht
worden. Ja, genau, richtig. Ja. Und das, was sie damals so runtergeschickt haben, ist ja auch zerquetscht worden. Und dass sie jetzt schon so weit sind, dass...
Ja.
Das ist da unten ja auch noch gar nicht so richtig erforscht.
Ja, genau.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja, vor allem, dass die damit, also erstmal, dass der Kontakt noch steht.
Ja, genau.
Und dass die vor allem auch was sehen in diese, also die haben ja dann auch Licht und so und fahren, das ist schon irre.
Das ist wirklich irre.
Beides wird nun aber auf direktem Wege mit französischen Polizisten nach Paris ins Labor der BEA geschickt. Die Speicherkarte im Stimmrekorder sieht furchtbar aus. Ganz im Gegensatz zu der des Datenschreibers. Diese scheint nämlich völlig intakt zu sein. Und die Daten zeigen, dass die Pitotrohre tatsächlich eingefroren waren. Infolgedessen ging der Autopilot aus und einer der Piloten übernahm das Steuer. Und zur kleinen Info zwischendurch habe ich gehört, dass die sich selbst enteisen, also diese Pitot-Rohre. Aber das dauert so 50 bis 60 Sekunden. Und genau so lange muss der Pilot eigentlich das Flugzeug ruhig in der Luft halten. Mhm. Dann passiert auch nichts. Kann man sich so ein bisschen vorstellen, die Autofahrer, die uns zuhören, wie bei Aquaplaning. Da wird einem, also wenn du viel Wasser auf der Straße hast, dann schlittert das Auto irgendwann.
Ja, genau.
Und in der Fahrschule lernst du, Steuer auf jeden Fall gerade halten. Weil dann passiert auch nichts, wenn du wieder Grip unter die Reifen kriegst. Verreißt du das Lenkrad, dann treffen die Reifen ja nachher quer.
Ja, genau.
Und dann schießt dich ab.
Ja.
Und deswegen Flugzeug auch gerade halten. Doch es scheint, als wäre genau das nämlich nicht passiert. Die Daten zeigen eindeutig, dass der A330 begann zu steigen. Dadurch wurde das Flugzeug langsamer und die Überziehwarnung sprang an. Die soll nämlich vor einem Strömungsabriss warnen. Geschieht das, soll man versuchen, die Nase nach unten zu drücken, um die Geschwindigkeit wieder zu erhöhen und Auftrieb zu bekommen. Aber auch das scheint nicht geschehen zu sein. Der A330 bleibt steil in der Luft, die Nase nach oben, und so stürzten sie wie ein Stein vom Himmel. Und nun stellt sich wieder die Frage, warum haben die Piloten falsch reagiert? Ein weiterer Punkt, warum der Stimmrekorder so unglaublich wichtig ist. Da haben die Beamten tatsächlich noch einmal Glück. Die Daten können ausgewertet werden. Gibt es jetzt wirklich die Chance, das Unglück aufzuklären? Man hört, wie die Piloten sich unterhalten, dass sie genau auf den Sturm zufliegen. Danach geht Kapitän Marc Dubois in seine Pause und Kapitän David Robert nimmt seinen Platz ein. Weiter zeigt sich anhand der Aufnahmen, dass sie sich anscheinend nicht sicher waren, wer von ihnen nun der Flying Pilot war. Durch Eiskristalle inmitten des Sturms vereisen die Pitot-Rohre und dann schaltet sich der Autopilot aus. Gleichzeitig können die Piloten durch die vereisten Rohre nicht mehr sehen, wie schnell sie fliegen. Und als Reaktion darauf zieht Co-Pilot Bonnard das Flugzeug nach oben und kurz danach springt auch schon die Überziehwarnung an. Aber keiner der beiden erkennt es. Sie verstehen nicht, was gerade dort passiert. Allerdings fällt Kapitän Robert auf, dass sie immer langsamer werden und trotzdem zieht Bonnard die Nase immer höher. Daraufhin erhöht Kapitän Robert den Schub auf maximal und trotzdem passiert nichts. In diesem Moment merken sie, dass sie nicht mehr steuern können. Dann endlich übernimmt Robert das Steuer und drückt seinen Sidestick nach vorne. Aber die Aufzeichnungen zeigen auch, dass Bonnard seinen Sidestick immer noch nach hinten zieht, um weiter zu steigen. Und genau das ist auch zu dem Zeitpunkt das Problem bei Airbus gewesen. Denn es konnten tatsächlich beide Sidesticks gleichzeitig bedient werden und wenn einer davon nach vorne drückt und ein anderer nach hinten, hebt sich das Ganze einfach auf.
Das geht ja gar nicht, sowas.
Ja, es war damals so. Also ich weiß tatsächlich nicht, ob es jetzt noch so ist.
Ja.
Ich will da auch nichts Falsches sagen, um Gottes Willen, aber es war tatsächlich so. Also es hat sich einfach aufgehoben.
Ja, aber warum hat der eine immer nach oben gedrückt? Was soll das?
Ja, ich kann dir das nicht sagen.
Nach den ganzen Flugstunden, wenn die das so gelernt haben.
Ja.
Was ist denn da los gewesen?
Gucken wir nochmal weiter, vielleicht
klärt sich das.
Genau. 90 Sekunden nach Beginn des Ganzen steht Kapitän Dubois wieder im Cockpit. Die Piloten begriffen einfach nicht, was gerade passiert. Sie sahen nur, dass sie an Höhe verloren und zogen den Sidestick mehr und mehr nach hinten. Kapitän Dubois versucht noch, den Fehler zu finden, aber die Zeit reicht nicht aus. Denn er erkennt den Fehler und ruft noch, dass die Nase runter muss, um dem Strömungsabriss zu entkommen. Doch da ist es schon zu spät. Sie treffen um genau 2.14 Uhr und 28 Sekunden. Mit über 200 Stundenkilometern auf die Wasseroberfläche. 3 Stunden und 45 Minuten nach dem Start stürzt Air France Flug 447 ins Meer. Die Ermittler sind fassungslos. 2 Jahre nach dem Absturz konnten insgesamt 104 Leichen geborgen werden. Und erst 3 Jahre nach dem Absturz wird der Unfallbericht final abgeschlossen und veröffentlicht. Dies geschieht am 5. Juli 2012. Und es war wieder menschliches Versagen. Mittlerweile und als Konsequenz werden Piloten heute für Situationen mit unzuverlässigen Geschwindigkeitsangaben und Strömungsabrissen in großer Höhe trainiert. Und weiter steht unter anderem im Abschlussbericht: Der Besatzung fehlt es an praktischer Ausbildung im manuellen Umgang mit dem Flugzeug, sowohl in großer Höhe als auch bei Anomalien der Geschwindigkeitsanzeige. Die Aufgabenteilung der beiden Co-Piloten wird geschwächt, sowohl aufgrund des Unverständnisses für die Situation zum Zeitpunkt der Abschaltung des Autopiloten, als auch aufgrund der schlechten Bewältigung des sogenannten Schreckeffekts, was sie in einen emotional aufgeladenen Zustand versetzt. Die fehlende Reaktion der Besatzung auf die Überziehwarnung. Diese Gründe waren entweder darauf zurückzuführen, dass die akustische Warnung nicht erkannt wurde, dass die Überziehwarnungen flüchtig waren und als unecht hätten aufgefasst werden können, dass es keine visuellen Informationen gab, die bestätigt hätten, dass das Flugzeug nach Verlust der charakteristischen Geschwindigkeit in einen Strömungsabriss geraten war, und das Cockpit verfügt nicht über eine klare Anzeige der von den Flugcomputern erkannten Inkonsistenzen in den Luftgeschwindigkeitsmessungen. Und zum Abschluss habe ich noch gefunden, also es gab einen jahrelangen Rechtsstreit mit dem Versuch, Airbus und auch Air France wegen Fahrlässigkeit und Totschlags zu verurteilen. Damals begann 2011 die ersten Ermittlungen. Die gingen so bis 2019, da wurde das Verfahren das erste Mal eingestellt. Musst du dir mal vorstellen, 8 Jahre und dann wird es einfach eingestellt. Hm. 2021 versuchte wieder ein französischer Staatsanwalt, das Verfahren neu aufzurollen. Und beide Unternehmen plädierten auf nicht schuldig. Kurz danach gab man dann aber auch bekannt, dass keines der Unternehmen wegen Totschlags verurteilt werden wird und dass man ihnen einfach keine Schuld nachweisen konnte. Und am 17. April 2003 wurden Airbus und Air France beide vom Vorwurf des Totschlags freigesprochen. Die Angehörigen sind damit natürlich überhaupt nicht zufrieden. Und 10 Tage später legte ein französischer Staatsanwalt wieder Berufung gegen das Urteil ein. Aber was daraus geworden ist, das weiß ich leider nicht.
Ja, aber stell dir mal vor, ich sehe es genauso. Also auch wenn ich Angehörige wäre, könnte ich die nicht verklagen. Was können die dafür, wenn die Piloten, ich meine, viele Köche verderben den Brei, ja. Aber wenn die dich da oben nicht einig wurden oder wie auch immer, der eine hoch, der andere runter. Ja, aber damit kriege ich meine Angehörigen nicht wieder.
Das stimmt, das ist vollkommen richtig. Aber vielleicht spielen sie ja darauf an, bei Airbus zum Beispiel, dass du die Sidesticks gleichzeitig bedienen konntest oder dass die Piloten doch nicht richtig geschult waren oder, ich weiß es nicht, ich hänge da auch
natürlich
nicht drin.
Aber wenn du jetzt als Fluggesellschaft 3 erfahrene Piloten da oben hast, dann denkst du ja zumindest, na gut, man soll nicht so viel denken, aber dass wenigstens einer denn dabei den klaren Kopf behält.
Ja, und es hat ja einer, also er hat es ja noch geschafft, der nachher noch ins Cockpit kam.
Ja, der ist ja leider schlafen gelegt. Also ich denke immer, das war der mit den meisten Erfahrungen. Aber wenn man, wo du es vorher schon gesagt hast, dass die sich auch erstmal gar nicht grün wurden, wer ist jetzt der Flying Pilot, weißt du, das kann ja schon nicht sein.
Ja, das stimmt.
Na? Ja, finde ich ein bisschen, das ist echt ein bisschen spooky alles.
Ja, aber ich kann dich beruhigen, weil ihr fliegt ja bald in Urlaub und ich kann ohne, also wie ich vorhin schon ein bisschen was gesagt habe, kann ich, also in den nächsten Fall geht's gut aus.
Oh, das ist gut, weil vor meinem Urlaub möchte ich doch schon was Positiveres hören als wieso. Aber wir fliegen ja nur 2,5 Stunden, also von daher geht es.
Ja. Gut, dann sind wir jetzt auch am Ende der Story. Ich hoffe sehr, dass euch meine Recherche und die Folge gefallen hat. Natürlich könnt ihr uns gerne bei Instagram oder TikTok einen Kommentar dalassen. Und dann gibt's jetzt noch die besten Outtakes der Folge. In diesem Sinne, bleibt gesund. Wir hören uns in 14 Tagen. Tschüss.
Tschüss.
Gerade deshalb ist es aber noch wichtiger, die Blackboxes zu finden. Aber diese senden ihr Signal. Im Gegensatz dazu Das Wrack der Titanic liegt nur auf einer Höhe, also auf einer Tiefe.
Achso, das war ja ich. Das war eben so spannend, weißt du, da hörst du eben noch mal zu.
Und die Suche mittlerweile ganz im Gegensatz zu der des Datenschreibers. Diese scheint völlig intakt zu sein. Zu sein? Und trotzdem zieht Bonnard die Nase... Die,